Ja, irgendwie ein bisschen spannend. Dieses Jahr keine Weihnachtsmärkte, keine Dudelei. Das ist bei uns zu Hause ein bisschen anders. Ich habe vor einer Woche mit den Kindern Kekse gebacken. Und das Erste, was gefragt wurde, bevor überhaupt der Teig kam: Papa, kannst du Weihnachtsmusik anmachen? Ich habe Weihnachtsmusik angemacht. Danach haben wir den Baum aufgestellt und geschmückt. Und wieder die Frage: Papa, kannst du Weihnachtsmusik anmachen? Ich habe Weihnachtsmusik angemacht. Und letztlich ist es jeden Abend beim Abendbrot so: Ey Papa, kannst du Weihnachtsmusik anmachen? Ich mache die Weihnachtsmusik an. Und die Lieder sind immer die gleichen, ihr kennt die. An ein paar Songs kommt man nicht vorbei. Ich werde jetzt nicht so schön singen, wie Sarah das gesungen hat. Last Christmas, ihr kennt es, es dudelt schon so ein kleines bisschen im Ohr. Oder Santa Claus is coming back to town. Und letztlich, oder vielleicht einer der bekanntesten: All I want for Christmas is you. Wenn wir diese Lieder hören, geht es uns meistens so, dass sie so eine krasse Ohrwurmqualität haben. Wir denken eigentlich, also wir hören dieses Lied, obwohl wir es gar nicht mehr wirklich hören. Es schwingt den ganzen Tag mit. Diese Lieder begleiten uns den ganzen Tag, ob man will oder nicht. Und in den meisten von diesen Liedern geht es gar nicht so sehr um die eigentliche Weihnachtsgeschichte, um das, was passiert ist, sondern meistens um Liebe, um Familie an Weihnachten, um das, was es eben ausmacht, wenn wir, ja, was so ein Ideal ist von Weihnachten, aber wie es eigentlich in dem Stress meistens gar nicht so richtig ist. Aber wir hören es gerne, weil es so eingängig ist oder eventuell vielleicht so eine Sehnsucht ausdrückt, die wir haben, die in uns steckt. Und wo wir uns wünschen, wenn es denn so wäre. Wenn ich an Sehnsucht oder Leidenschaft denke, dann denke ich daran, was sich in meinem Leben erfüllt hat, worauf ich hingefiebert habe oder eben was sich nicht erfüllt. An Wünsche und Träume, die ich habe, Dinge, die ich mir vorstelle zu finden, wo ich sage: Oh, ey, das müsste doch jetzt eigentlich genau so passieren. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht mit deinen Träumen, mit deinen Leidenschaften, wonach du dich gerade sehnst. Aber vielleicht ist es dir auch noch gar nicht so richtig klar. Aber du weißt, es gibt irgendetwas und du musst es nur finden. Oder du weißt es ganz genau und da ist diese Frustration, dass man an diesem Ideal, an dem, was man sich wünscht, wo man hingeht, immer wieder scheitert. Sei es eine Beziehung zu finden, die dich erfüllt. Sei es Frieden in der Familie zu haben oder generell Familie zu haben. Ein neuer Job. Du sehnst dich nach Ruhe, nach Entspannung, nach Beruhigung des Alltags oder du sehnst dich nach Gemeinschaft. Und oft leben wir in dieser Spannung, dass wir uns nach etwas sehnen, aber es nicht haben. Und die meisten von uns haben Wege gefunden, damit umzugehen und vielleicht sogar die Hoffnung noch zu behalten. Aber ganz generell bewegt die ganze Menschheit etwas, nämlich die Suche nach dem Sinn des Lebens. Wir versuchen, unser Leben mit Dingen zu füllen, von denen wir uns dann versprechen, dass sie uns dahin führen, dass wir erfüllt sind, dass wir ja dieses Leben leben, so dass es uns erfüllt. Und das ist ganz normal. Jesus spricht darüber im Johannesevangelium in Kapitel 10, Vers 10. Er sagt: Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, das Leben in Fülle. Jesus sagt, er gibt ein Leben, dass es sich richtig, richtig lohnt zu leben. Jesus verspricht dieses Leben, was mich und was dich ausfüllen kann. Und wenn wir uns in diesem Leben umschauen, und vielleicht, wenn du mit Jesus schon unterwegs bist, merkst du, er zeigt dir den Weg zu diesem Leben. Es geht Schritt für Schritt dorthin. Noch leben wir in einer Zeit, wo es nicht immer so ist, dass alles gut ist, aber er ist derjenige, der es verspricht. Wir wissen auch, dass es auf die Frage nach dem Sinn des Lebens tausend verschiedene Antworten gibt. Und irgendwie kommt es ja auch darauf an, wen man fragt. Es ist sehr individuell, was der Sinn des Lebens ist, und doch stellen sich alle diese gemeinsame Frage und finden eine Antwort. Vielleicht nicht immer ganz konkret, aber dennoch irgendwie durch unser Leben sichtbar. Jesus spricht davon an vielen, vielen Stellen. Er lebt es vor. Er ist selber diese Beziehung zum himmlischen Vater. Er sagt uns: Du kannst eine Beziehung zum Vater im Himmel haben, zu Gott im Himmel. Der Gott, den wir hier anbeten, in den Liedern, die wir gerade gesungen haben, in den Gebeten, die wir ihm senden, wo wir mit ihm sprechen. Der Gott, den wir bestaunen. Der Gott, der wie ein guter Vater zu uns ist. Oder oft beschrieben in dem Bild der Schafe mit dem Hirten, der auf sie aufpasst, der sie versorgt, der ihnen nahe ist, der vor Gefahr nicht wegläuft. Und Jesus selbst trägt einen Titel in der Bibel, der das mit einem noch ganz anderen Bild beschreibt. Jesus ist der Christus. Vielleicht überraschend für einige, Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern es ist sein Titel. Er ist der Gesalbte, der König. Er ist der König, der so ganz anders ist als alle anderen Könige. Er ist der König, der dient, der sich erniedrigt. Er vergibt, er ermutigt, anstelle zu verurteilen. Und Jesus lebt genau das vor, dieses Bild, dieses Dienenden, dieses Liebevollen, dieses zugewandten Königs. Und er erfüllt, was er selber in der Bergpredigt ansagt. Er spricht darüber, wie nah sein Reich ist. Und wie ist denn dieses Reich, in dem Jesus der König ist? Es ist ein Reich voll von Gerechtigkeit, voll von Frieden. Es ist ein Reich, in dem Feinde geliebt werden. Es ist ein Reich, in dem das Gute das Schlechte überwindet. Es ist ein Reich, in dem Barmherzigkeit regiert. Barmherzigkeit, so barmherzig wie Gott selber ist. Es ist ein Reich, in dem niemand verurteilt wird. Es ist ein Reich, in dem gegeben wird, wenn uns jemand bittet. Und Jesus sagt, dass wir, dass du und ich dieses Reich mitbauen sollen und dass wir es sogar können. Aber wie soll das denn funktionieren, mit diesem Anspruch zu gehen? Sind wir nicht völlig unzureichend? Und mich tröstet tatsächlich diese Weihnachtsgeschichte. Wie Jesus in diese Welt gekommen ist, er fiel nicht einfach vom Himmel mit einem großen Donner, mit einem Schrecken, dass jeder es mitbekommt, sondern er kommt als kleiner Mensch, als ein Baby auf diese Welt. Er wächst, er wird größer und in diesem Erwachsenwerden fängt er an, diese Welt völlig umzukrempeln und eben das zu leben, worüber er redet. Und ich glaube, ein Leben als Nachfolger von Jesus, als jemand, der ihm glaubt, ist es ähnlich. Wir starten in unserem Glauben meistens klein und wir wachsen nach und nach. Wir fangen an, einfach mehr zu begreifen. Wir probieren etwas aus, wir wagen etwas, wir scheitern, wir stehen wieder auf, wir prüfen, wir ändern, wir beginnen neu. Und wir stellen fest, jedenfalls ich stelle das fest, ich mache nicht alles richtig, geschweige denn von Beginn an alles richtig. Es braucht Zeit und Glauben, die Nachfolge von Jesus ist ein Wachstumsprozess, in dem wir nicht auslernen. Eins der Weihnachtslieder, die ich so richtig gerne mag, ist Gloria in Excelsis Deo. Es ist so ein richtiger Ohrwurm für mich und als alter Fußballfan stelle ich mir immer wieder vor, wie so ein ganzes Stadion dieses Lied extremst laut grölt. Es würde perfekt funktionieren, ja. Arme ausgestreckt, geschlossene Augen, mit voller Kraft rauszubrüllen, Gloria, Gloria in Excelsis Deo. Dieses Lied hat seinen Ursprung in einem Moment, wo es wirklich laut gesungen wurde. Fast nicht von einem Stadion voller Menschen, sondern von einer Herrschar von Engeln. Als die Engel den Hirten auf dem Feld begegnen, um ihnen zu sagen, dass Jesus geboren ist. Gloria in excelsis Deo. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Ihr könnt das nachlesen im Lukas-Evangelium in Kapitel 2, Vers 13 und 14. Diese Engel beten Gott mit allem, was sie haben an und sie fordern die Hirten auf, eben das auch zu tun, indem sie Jesus begegnen, dieses Kindchen zu bestaunen. Und ich glaube, das ist der Kern von Anbetung. Es geht nicht um ein Ritual. Es geht nicht um etwas Aufgesetztes, einer Form zu genügen, irgendwas zu tun, wo du sagst, oh ja, das muss ich jetzt tun, weil ich Christ bin, sondern es geht um einen Ausdruck der Begegnung und der Achtung meines Gegenübers. Es geht darum, dass ich Gott wahrnehme, mir die Zeit nehme, ihn zu bestaunen und dann einen Ausdruck, ja, zu finden, in dem ich ihm einfach danken kann. Wie viel mehr ist das eben mit Gott? In einer Beziehung mit Gott kann ich erleben, dass er mehr ist. Ich darf ihm mein ganzes Herz ausschütten. Ich darf nicht nur, muss nicht nur die guten Sachen rausholen, nicht nur besonders brav sein, wenn ich zu ihm komme. Es ist eben mehr als einfach nur eine Religion. Es ist mehr als eine bestimmte Form, wie ich ihm begegnen kann. Mit allem, was mich bewegt, darf ich zu ihm kommen. Ich darf ihm meine Freude geben. Ich darf ihm meinen Jubel geben, wenn ich ja richtig gut drauf bin. Aber ich darf auch mit meiner Wut zu ihm kommen, mit meiner Frustration, mit meiner Angst, mit meiner Traurigkeit. Ich brauche mich vor Gott nicht zu verstecken. Er freut sich und er hält mich aus, weil er diese Begegnung liebt. Gott liebt die Begegnung zwischen ihm und uns als Menschen. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel für die Leidenschaft, die in uns steckt, für diese Sehnsucht nach Leben. Ich bin geschaffen, du bist geschaffen für eine Begegnung mit Gott. Geschaffen, um Gott zu bestaunen. Geschaffen, um ihn zu anbeten. Du bist geschaffen, dass du ihm sein Herz, dein Herz ausschütten kannst. Und diese Äußerungen sind das, was wir geben können, eben als Antwort an Gott, für das, was er uns schenkt in diesem Leben. Stell dir vor, ein Freund macht dir ein Geschenk zu Weihnachten und du freust dich richtig doll darüber, weil es ist so ein richtig schönes Geschenk, was er sich ausgedacht hat. Und es ist ein Geschenk, was du dir schon lange gewünscht hast. Und du bist deinem Freund sehr, sehr dankbar darüber, dass er es dir geschenkt hat. Du bist sogar vielleicht ein bisschen überrascht, wie gut er dich kennt und dass er dieses Geschenk so passend rausgesucht hat. Und du schätzt diese Beziehung und du bist dankbar für die Freundschaft, für das, was euch verbindet. Aber wenn du diese Freude verbal oder nonverbal nicht zum Ausdruck bringst, dann wird dein Freund vielleicht davon ausgehen, dass dieses Geschenk dir gar keine Freude gebracht hat. Dass er mit dem Geschenk nicht deinen Geschmack getroffen hat. Oder vielleicht noch schlimmer, dass du die Freundschaft gar nicht wertschätzt. Dass die Beziehung für dich gar nicht so wichtig ist. Und dass das Geschenk vielleicht eher eine Zumutung oder eine Grenzüberschreitung ist. Zu unserem Leben gehört dazu, dass wir Wertschätzung äußern. Dass wir dem einen Ausdruck geben, was wir fühlen. Und dass wir das die andere Person erfahren lassen. Und ich glaube, so ist es auch mit unserer Anbetung und Gott. Anbetung ist der Ausdruck unserer Wertschätzung an Gott, indem wir ihm sagen, hier bin ich. Indem wir ihm sagen, was er uns bedeutet. Indem wir ihm sagen, was wir bei ihm wahrnehmen. Indem wir ihm sagen, ja, dass wir ihm zutrauen, wie es unserem Herzen geht. Wir dürfen uns ihm anvertrauen, wir dürfen ihm Danke sagen. Wir dürfen ihm Vertrauen ausdrücken, indem wir alle Dinge vor ihm äußern, die wir uns beschäftigen, weil er an unserem Leben teilhaben will. Und wir werden merken, dass diese Anbetung unseres Lebens, die Anbetung des Königs, ein Teil der Bestimmung unseres Lebens ist. Maria, die Mutter von Jesus, nimmt diesen Auftrag ziemlich präzise an. Sie war wahrscheinlich nicht älter als 14, 15, 16 Jahre alt, als sie diese Begegnung mit dem Engel hat. Das Alter, in der damaligen Kultur war das, wo die meisten Menschen heirateten oder verheiratet wurden. In unseren Augen vielleicht ja noch sehr jung, überhaupt nicht lebenserfahren, nicht klug. Man kann auch überhaupt nicht abschätzen, was auf einen alles zukommt. Man ist so unbedarft vielleicht. Aber dieser Maria erscheint ein Engel. In ihrer ganz normalen Lebenssituation, nicht in irgendeiner Kirche, nicht in irgendeinem super heiligen Moment, aber der Engel kommt, begegnet ihr und es verändert sich alles und es wird ein heiliger Moment durch diese Gottesbegegnung. Der Engel sagt zu ihr diesen Satz, den wir häufig lesen, häufig hören: Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Wenn Gott Menschen begegnet, ist es das, wofür er kommt. Es ist das, was er mit sich trägt. Ein Frieden, eine Ruhe. Hab keine Angst. Ich lese euch das vor aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1, diese Begegnung ab Vers 30. Der Engel spricht zu Maria: Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und der Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen und er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Was sind das für besondere, für schockierende Nachrichten? Unglaublich, oder? Maria wird gesagt, sie wird ein Baby bekommen. Wie hätte denn Maria reagieren können? Sie hätte lachen können. Wie Sarah bei Abraham, die auch in einer unglaublichen Situation, einer nicht möglichen Situation, der verheißen wurde, du wirst ein Kind bekommen. Sie hätte zweifeln können. Ich? Wie soll das werden? Wie soll ich das überhaupt schaffen? Oder Sprachlosigkeit, völlig schockiert über das, was der Engel ihr sagt. Sie hätte sagen können, nee, das kann ja gar nicht funktionieren. Das glaube ich nicht. Oder sie hätte Angst haben können, zutiefst. Wie soll das werden? Was wird alles passieren? Aber Maria antwortet ganz anders. In Vers 38 sagt sie: Ich bin die Dienerin des Herrn. Und ich beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Dieses Herz, diese Einstellung und letztlich diese Entscheidung, die Maria hier formuliert, zu sagen: Gott, hier bin ich. Du kannst alles von mir haben. Das ist etwas ganz Besonderes. Für Maria ist das keine leichte Entscheidung. Sie geht ein krasses Risiko ein. Sie kann hier mit dieser Schwangerschaft alles verlieren, was sie auf dieser Welt hat. Sie kann ihre Anerkennung verlieren, ihre Ehre, ihre Familie, ihren Schutz. Sie kann ihre Versorgung verlieren, dass sie plötzlich ganz alleine ist. Aber allen Umständen zum Trotz stellt sie sich Gott zur Verfügung. Sie sagt Ja zum Plan Gottes in ihrem Leben. Was ich total spannend finde, wenn ich diese Geschichte lese, ist, dass es so scheint, und ich glaube, so ist, dass Maria hier eine Entscheidungsmöglichkeit hat. Sie kann zu dem Zuspruch, zu dem, was sie sagt, Ja sagen. Oder sie kann sich dagegen entscheiden. Sie hat Freiheit. In vielen Darstellungen der Kunst und der alten Kunst, dieser Szene, sieht man im Hintergrund häufig, wie ja Gestalten aus dem Himmel diese Szene beobachten, wie der Engel bei Maria ist. Und ich finde das interessant, wie Künstler das dargestellt haben, indem sie sehen, diese Spannung des Himmels ausdrücken. Was wird Maria sagen? Wird sie dem Plan Gottes zustimmen? Oder wird sie sagen, nein, ich habe Angst, ich kann nicht, es ist mir zu viel. Und Maria sagt ja. In dieser Freiheit, sich zu entscheiden, sagt Maria ja. Und Gott sucht eben diese Menschen, die Ja zu ihm sagen. Gott könnte es sicher auch alleine. Er würde immer einen Weg finden, seinen Willen ja sichtbar zu machen. Gott braucht uns nicht. Aber er entscheidet sich, uns zu gebrauchen. Und diese Freiheit, die gibt es immer noch. Gott bietet dir und mir an, ihm zu vertrauen, ein Leben mit ihm zu leben. Aber er zwingt es uns nicht auf. Er will mein Ja. Er will, dass wir ihn uns zur Verfügung stellen. Und in der Geschichte von Maria ist genau dieses Ja das der entscheidende Moment, in dem Maria aus einer Maria von vielen, aus einer sozusagen namenslosen, gesichtslosen Maria, eine Maria macht, die die besondere Maria wird. Die Maria, von der Menschen über die Jahrtausende sprechen und nicht aufhören werden zu sprechen. All I want for Christmas is you. Dieses Lied hat eine andere Maria zum Superstar gemacht. Mariah Carey. Mit einer wunderschönen Stimme, einem tollen Aussehen ist sie zu einer echten Berühmtheit, einer Celebrity geworden. Aber letztlich bleibt nur ihr Song oder einige weitere Songs. Letztlich wird irgendwann aufgehört, über sie zu reden. Maria, die Mutter von Jesus, sagt, ich will den Willen Gottes tun, auch wenn es mich alles kostet. Aber ich weiß, er meint es gut mit mir. Und das ist Advent. Das ist der Weg hin zu Weihnachten. Es geht um dein Herz, es geht um mein Herz, dass wir uns ausrichten nach dem Jesus, der kommen will. Das können wir tun, indem wir auf ihn achten. Dass wir ihn fragen, dass wir mit ihm sprechen, dass wir ihm zuhören, was er möchte. Ich stelle mich ihm zur Verfügung und er wird mit mir und dir Geschichte schreiben. Und egal, wie viel Talent du hast, egal, wie viel innere Größe jetzt schon bei dir vorhanden ist, Gott möchte dein Herz. All I want for Christmas is you. Ich möchte beten. Jesus, du kommst in diese Welt und wirst empfangen und aufgenommen von einer Maria, die sich dir ganz hingibt. Trotz widriger Umstände, trotz einem unglaublichen, nicht zu glaubenden Moment. Sie sagt, ich folge dir, ich nehme dich auf. Und ich bete, dass wir dieses Herz, das Maria hat, dass wir das auch bekommen. Dass wir in egal welcher Situation wir sind, wir sagen, Jesus, wir verstehen vielleicht nicht alles. Wir können noch nicht alles überblicken. Wir sehen nicht alle Konsequenzen. Wir haben vielleicht Angst oder sind traurig vor dem, wie es uns jetzt geht. Aber wir laden dich ein. Ich lade dich ein, Jesus, in mein Leben. Dass wir dieses Bekenntnis sprechen können und erleben, du führst uns diesen Weg zur Erfüllung unseres Lebens, wo wir den Vater sehen und dann beten, wo wir in deine Nähe kommen. Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Und wir danken dir für Menschen, die das angenommen haben und die Entscheidung für dich getroffen haben. So möchten wir auch sein. In deinem Namen. Amen.